Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Freunde. Ich freue mich, dass ich hier stehen darf. Ich bin gebeten worden, mich kurz vorzustellen, etwas zu meiner Person zu sagen. Mein Name habt ihr schon gehört, Carsten Ernst. Ich wohne in Waldenbuch. Vielleicht werden die Kinder wissen, wo Waldenbuch ist. Da wird nämlich Rittersport hergestellt. Es ist südlich von Stuttgart, beim Stuttgarter Flughafen. Wir sind da seit 2 Jahren, haben ein Haus jetzt gekauft, wollen das hier gerade umbauen und sehen, was der Herr da wirkt. Ich selber komme aus dem Norden von Deutschland, aus der Nähe von Bremen, bin dann hier nach Süddeutschland gegangen, ins Studium, bin dann hier geblieben. Und eigentlich ist es ein Geschenk, heute Morgen hier zu sein, das eine etwas längere Geschichte hatte. Der Hermann ist erwähnt worden. Und über Hermann habe ich auch Geschwister aus dieser Gemeinde kennengelernt. Es war, glaube ich, 1998, als eine Schwester zum Hermann ging und sagt, den Carsten musst du mal einladen. Und er hatte sehr großes Vertrauen, wie ihr auch sehr großes Vertrauen in mich offensichtlich habt, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe damals auf der Freizeit in Nonnenmiss Gottes Wort gebracht und seitdem habe ich viele Kontakte, viele Geschwister lieben und schätzen gelernt. Leider bin ich heute alleine. Meine Familie ist zum Teil krank und so haben wir es für gut gefunden, zu Hause, dass meine Familie zu Hause bleibt. Im Moment, wenn ich mal persönlich werden darf, machen wir eine sehr schwierige Zeit durch als Familie. Und es hat mich in vielen Dingen sehr zum Nachdenken gebracht über vieles. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, das heißt Der Seelenschatz von Christian Skrivers. Wir werden da nachher noch etwas draus hören. Aber es ist ja nicht nur eine Zeit, wo es dunkel ist und wo Lichter leuchten, sondern wo wir uns manchmal auch die Frage nach der Ewigkeit stellen sollen und dürfen. Ich möchte ein Wort lesen, das für mich ganz neu wichtig geworden ist, aus dem Markus-Evangelium. Markus 8, die Verse 34 folgende. Markus berichtet uns dort, Kapitel 8, Vers 34, und er, das heißt unser Herr Jesus Christus, rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's erhalten. Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir möchten noch einmal stille werden vor unserem Herrn und zu ihm beten. Wir wohnen jetzt seit 2 Jahren in Waldenbuch, einer kleinen Stadt südlich von Stuttgart. Und vor ein paar Wochen habe ich mit meiner Familie am Sonntagnachmittag einen Spaziergang gemacht. Wir gingen einem kleinen Fluss entlang. Und so richtig kennen wir die ganze Gegend noch nicht, insbesondere noch einige der Wälder nicht so ganz genau. Es war relativ kühl, so ungefähr wie jetzt. Und wir wanderten dahin und dann sagte ich, wir müssen da lang und da lang. Und wenn wir diesen Weg jetzt gehen, dann kommen wir an den Ort und dann können wir nach Hause zurückkehren. Und meine Familie folgte mir brav und treu. Und wir gingen und gingen. Und dann kamen wir an einen Punkt, wo es eine Wegkreuzung gab. Es gab faktisch 3 Wege, die wir einschlagen hätten können. Ich schlug den mittleren ein, weil er genau in die Richtung zeigte, wo ich ausgerechnet hatte, dass wir dahin müssten, um wieder nach Hause zu kommen. Wir gingen diesen Weg, 10 Minuten, 20 Minuten. Und dann machte er immer weiter, ging immer höher und immer weiter weg von unserem Ort, wo wir eigentlich wohnten. Als wir dann alle relativ durchgefroren waren, sagte ich, jetzt müssen wir eine Kehrtwendung machen und zurückgehen. Wir gingen zurück und kamen etwas verfroren zu Hause an. Ich hatte gedacht, das sei der richtige Weg. Und auf diesem Weg, wenn wir ihn so einschlagen, kommen wir dann wieder dorthin, wo ich hin wollte. Doch statt dorthin zu kommen, führt er uns geradlinig in eine ganz andere Richtung, zu einem anderen Ort. Als wir zu Hause waren, schlug ich eine Wanderkarte auf, um nachzuschauen, welchen Weg ich denn genommen hatte. Und siehe da, tatsächlich, wir wären nicht nach Waldenbuch, sondern in den Nachbarort gekommen. Also exakt nicht dahin, wo wir hin wollten. Aber es sah doch so ähnlich aus. Es war doch die Richtung. Nur dieser Weg machte dann einen Bogen und zog sich dann immer weiter nach oben Richtung dem Nachbarort. Das ist eine ganz einfache Geschichte, nicht? Man möchte einen Weg gehen und kommt nicht dort an, wo man hin möchte. Wenn wir unser Leben betrachten, so ist das sehr häufig auch so. Wir kommen an Punkte an, wo es nach rechts geht, wo es nach links geht und wo es nach geradeaus geht. Wie entscheiden wir uns? Aufgrund welcher Grundlage entscheiden wir uns? Ich habe mich entschieden, weil ich mir das so halb ausgerechnet hatte. Ich hatte nicht diesen Weg exakt im Kopf, weil ich ihn auf einer Landkarte kannte oder schon mal da war, sondern nur, weil ich eine grobe Richtung hatte. Und ich lag falsch. Wenn wir unser Leben anschauen, so ist unser Leben ganz ähnlich. Wir gehen einen Weg und wollen zu einem bestimmten Ziel und kommen in dieser oder jener Situation unseres Lebens an einen Punkt, wo wir sagen müssen, rechts, links oder geradeaus. Und wie entscheiden wir uns? Und wie oft entscheiden wir uns falsch? Weil wir etwas ganz Einfaches vergessen haben, im Vorfeld zu tun. Auf die Wanderkarte, auf die Landkarte zu schauen. Gott hat uns in seinem Wort eine Wanderkarte gegeben. Eine Landkarte, auf der wir schauen können, auf welchen Wegen wir wandeln sollen, um zum Ziel zu kommen. Du kannst dein Leben einrichten, so dass du denkst, irgendwie werde ich schon in die Ewigkeit kommen. Und du suchst dir nach Gutdünken ein Stück weit deinen Weg zurecht. Und wunderst dich dann vielleicht, dass du nicht dorthin kommst oder mittendrin feststellst, du musst umkehren, weil das nicht der Weg ist, der zum Ziel führt. Liebe Kinder, wenn ihr etwas begreifen möchtest über das Wort Gottes, dann begreift es, dass es wie eine Wanderkarte durch euer Leben ist. Wie eine Karte, die euch wirklich dahin führt, wo ihr hin sollt und hin müsst. Gottes Wort zeigt uns genau den Weg. Exakt. Es ist nicht nur ein vielleicht oder es ist nicht nur, ja, irgendwie wird es schon richtig sein. Sondern wir haben in dem Wort Gottes eine exakte Wegbeschreibung der Wege, die wir gehen sollen. In den Versen, die wir gelesen haben, ist ganz eins elementar. Wenn wir einmal den Vers 34 uns zunächst anschauen, da sagt unser Herr zu dem Volk und zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus gibt hier Antwort auf zwei elementare Fragen deines Lebens. Erstens, wofür lebst du? Und zweitens, wie lebst du? Wofür lebst du? Wir wollen zunächst diese Frage klären. Jesus sagt hier, wer mir nachfolgen will, der. Wer mir nachfolgen will, der. Und dann führt er aus, wie das sein soll. Er hatte in den vorhergehenden Versen in der Leidensankündigung deutlich gemacht, wo er hingeht, nämlich nach Jerusalem zu sterben. Und dann tut Markus etwas berichten, was die anderen Evangelisten so nicht berichten. Es muss eine Szenenwechsel stattgefunden haben. Er ruft seine Jünger und das Volk zu sich. Er ruft eine Vielzahl von Menschen, mit denen Jesus zu tun hatte. Und sie hatten in unterschiedlichster Art und Weise Interesse an ihm bekundet. Und er stellt sie vor dieser Frage, wofür lebt ihr eigentlich? Und er macht es deutlich an diesem Ausdruck, wer mir nachfolgen will, der. Wir wollen drei Dinge betrachten. Erstens, was heißt es, Jesus nachfolgen? Zweitens, was führt einen Menschen eigentlich dazu, dass er Jesus nachfolgen will? Und drittens, warum sollte ein Mensch Jesus nachfolgen? Nachfolge bedeutet ja eigentlich nichts anderes, wenn wir es überspitzt zusammenfassen, als dass wir in der Nähe Jesus sind, dass wir bei Jesus sind, dass wir auf seinen Wegen wandeln. Wer mir nachfolgen will? Er stellt hier die Kardinalfrage, wofür lebst du? Und wenn du mir nachfolgen willst, dann muss das so aussehen. Wir haben an unterschiedlichster Stelle diese Beschreibung, dass Menschen kamen und sagten, ich will bei dir sein. Wenn wir einmal Lukas aufschlagen im 9. Kapitel in Vers 57, da heißt es, und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte dich nie verlassen. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Oder in Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Habt ihr schon mal einmal eine Schafherde beobachtet, liebe Kinder, die ihrem Hirten gefolgt sind? Sie sind immer in der Nähe des Hirten. Sie spüren instinktiv, wir brauchen den Hirten, weil er uns beschützt und den Weg weist. Umgekehrt heißt Jesus nicht nachfolgen, einfach aus seiner Nähe herausgehen, ihn verlassen. In Johannes 6, Vers 66 haben wir die Beschreibung von Jüngern, die die Rede Jesu für viel zu hart empfanden und sie verließen ihn, sie gingen von ihm weg, sie gingen aus seiner Nähe heraus. Ein Mensch, der Jesus nachfolgt, lebt aus der Erkenntnis, ich lebe in der Nähe Jesu. Aber was ist es, was ein Mensch dazu führt, dass er Jesus nachfolgen will? Jesus provoziert ja hier das Volk und die Jünger macht aufmerksam, es geht nicht um irgendetwas, sondern es geht etwas ganz Zentrales. Das Volk und die Jünger sollen begreifen, aus welchen Gründen sie eigentlich Jesus nachfolgen. Ich möchte drei Gründe nennen, warum Menschen sagen, ich möchte bei Jesus sein. Einmal die Not. Wir haben in den Evangelien immer wieder die Beschreibung, dass Jesus Menschenmassen anzieht aus dem einen und einfachen Grund, weil sie bei Jesus die Linderung ihrer Not erfahren. Jesus befreit von Leiden. Zum Beispiel in Markus 3, in den Versen 7 folgende, wo viel Volks ihn nachzieht, um von ihren Leiden befreit zu werden. Aber Jesus zog sich zurück mit seinen Jüngern an den See und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa und Jerusalem und so weiter. Und dann heißt es in Vers 10, denn er heilte viele, sodass alle, die geplagt waren, über ihn herfielen, um ihn anzurühren. Ein Mensch trat auf und er redete nicht nur, sondern er bewies eine Kraft, die vorher noch keiner je zu sehen bekommen hatte. Jeder, der zu ihm kam, wurde gesund. Und das zog Menschen an. Sie wollten in die Nähe Jesu, weil sie sagten, hier werde ich oder hier werden meine Freunde von ihrer Not befreit. Erinnern wir uns an die vier Freunde, die den Mann trugen und ein ganzes Dach durchgruben, nur um zu Jesus zu kommen. Andere kamen in die Nähe Jesu, weil sie fasziniert waren von seiner Lehre. Am Ende der Bergpredigt heißt es, dass sie sich entsetzten, dass sich das Volk entsetzte in Matthäus 7, Vers 28, 29, weil er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und schließlich gibt es einen dritten Grund, warum Menschen in der Nähe Jesu sein wollten. In Johannes 6 wird uns beschrieben, wie Jesus Menschen satt machte und wie es denn heißt in Johannes 6, Vers 15, dass sie kamen und sie wollten ihn ergreifen und zum König machen. Sie wollten ihn zu ihrem Führer machen. Sie wollten jemand haben, der seine Macht für sie einsetzt. Das Volk Israel, die Juden waren zur damaligen Zeit geknechtet von den Römern. Sie waren ein Nichts innerhalb einer riesigen Weltmacht. Und hier trat jemand auf, der Macht bewies. Und sie sagten, hier ist der, den wir zum König machen können. So gab es viele. Sie wollten in der Nähe Jesu sein. Und doch gibt es eine erschütternde Wahrheit über diese vielen Menschen, die in der Nähe Jesu sein wollten. Es zeigte sich, dass viele, die zunächst in der Nähe Jesu sein wollten, in einer vollkommenen Gleichgültigkeit gegenüber Jesus verfielen. Andere empfanden ihn zu hart und verließen ihn. Wieder andere fanden sich später und denen, die doch zunächst seine Nähe gesucht hatten, aber dann schrien, kreuzige ihn. Wenn unser Herr Jesus Christus deutlich macht, was die Bedingungen der Nachfolge sind, dann stellt er die Grundsatzfrage, warum willst du eigentlich bei Jesus sein? Ist es die Not? Aber was ist, wenn diese Not aufhört? Hast du dann Jesus auch schon wieder vergessen? Wie von den 10 Aussätzigen nur einer zurückkehrte? Ist es die Lehre? Bist du fasziniert von den herrlichen Worten Jesus Christus? Aber ist es mehr als nur eine Philosophie, wo du die Intelligenz deines Verstandes benutzt, um sie zu zerlegen und eine Philosophie draus zu machen, ein großes Gedankengebäude? Und das war's. Und es gibt so viele Menschen, die Gottes Wort nur nehmen, um daraus philosophische Gedanken herauszuziehen. Ein Lehrgebäude, in dem man die cleversten und intelligentesten Gedanken macht. Ich habe während meines Studiums Professoren kennengelernt, die 17 Kapitel des Johannesevangeliums auf Griechisch auswendig gelernt haben und die doch nie über das hinausgekommen sind, dass sie Gottes Wort in ihr System hineingepresst haben. Oder ist es, dass du die Nähe Jesu suchst, weil es die Gewohnheit, die Tradition gebietet? Deine Eltern sind halt Christen. Deswegen sitzt du heute Morgen hier. Du singst hier, weil du es schon immer gemacht hast. Weil deine Väter und deine Mütter es, eure Väter und Mütter es euch gelehrt haben. Aber ist das alles? Ist das der Grund, warum du heute hier die Gegenwart Gottes suchst? Meine Eltern haben es halt mir gesagt. Und was ist, wenn deine Eltern eines Tages nicht mehr sind? Bedeutet es dann, dass der Zwang oder die Notwendigkeit, die Nähe Jesu zu suchen, auch entfällt? Wie viele, wo man den Eindruck hat, es ist nicht ihr Glaube gewesen, sondern der Glaube ihrer Eltern, der sie lange Zeit beherrscht hat. Als der Druck wegfiel, fiel auch die Gegenwart oder die Notwendigkeit, dem Glauben nachzufolgen, weg. Warum sollte ein Mensch Jesus nachfolgen? Nun, wenn Jesus diesen Anspruch hat und sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wer ist es, der das sagt? Man könnte sagen, der Grund, warum Jesus diesen Anspruch stellen kann, der ungewöhnlich ist. Denn wer hat das Recht zu sagen, folge mir nach? Wer hat das Recht, von sich zu behaupten, ich bin der, dem du folgen kannst, bedingungslos? Jesus hat diesen Anspruch und kann diesen Anspruch erheben, weil er der Sohn Gottes ist, der uns allein ewiges Leben gewähren kann. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Hier redet nicht ein Rattenfänger, ein Verführer. Hier redet dein Schöpfer. Im Johannesevangelium im 1. Kapitel wird deutlich, dass alle Dinge durch das Wort sind. Und es gibt nicht eins, was nicht durch das Wort gemacht worden ist. Als die Welt geschaffen wurde in 6 Tagen, war der, der hier redet, anwesend und handelnd aktiv. Hier redet dein Schöpfer. Ich weiß nicht, welchen Weg ihr hergenommen habt, aber es ist faszinierend, durch einen Wald zu fahren, der so vom Raureif umgeben ist. Und dann sich klar zu machen, es gibt nicht ein Eiskristall, das dein Schöpfer nicht geschaffen hätte. Und das vielleicht doch in den nächsten Stunden schon wieder nicht mehr ist. Hier redet dein Schöpfer. Hier redet in der Tat ein Herrscher und König. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wir folgen keinem Philosophen. Wir folgen keinem Menschen, nur weil er tolle Ideen hat. Sondern wir folgen, hier werden wir zur Nachfolge aufgefordert gegenüber dem, der den Anspruch erhebt, der König aller Könige zu sein. Ein Herrscher zu sein, wie es keinen Herrscher auf dieser Welt gibt. Jesus Christus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn wir das nur begreifen, begreifen wir, warum Jesus solch einen Satz aussprechen kann, wer mir nachfolgen will. Hier redet nicht irgendjemand, hier redet der, dem nichts zu schwer ist. Wir verzweifeln ja manchmal schier unter den Mächtigen dieser Welt. Und wir scheinen hilflos und man könnte sagen ohnmächtig gegenüber manchen Entwicklungen zu sein. Und es macht uns traurig, wenn wir sehen, wie unsere Gesellschaft einen Abwärtstrend hat. Aber wisse, über dem steht der König aller Könige, der Herr aller Herren. Drittens, der diesen Anspruch erhebt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich, ist unser Richter. Der uns eines Tages beurteilen wird, vor dem du treten wirst und du wirst ein Urteil empfangen, es sei gut oder böse. Wir haben es ja gelesen, dass der Menschensohn wiederkommen wird und wenn er kommen wird in Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln, dann wird er uns richten. Er wird uns beurteilen. Und viertens, der diesen Anspruch erhebt, dass wir ihm nachfolgen sollen und diese Aufforderung stellt, diese Prüfung zu vollziehen, ist unser Erlöser. Jesus ist auf diese Welt nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Weihnachten und Advent ist die Erinnerung daran, dass die Welt einen Erlöser gesehen hat. Einen Menschen, der gekommen ist, etwas zu bezahlen, was wir nicht bezahlen konnten. Eine Strafe zu erleiden, die so unendlich groß ist, dass sie keiner hätte bezahlen können. Es gibt einen englischen Prediger namens Morgan Campbell, der sagte in seinem Matthäus-Kommentar über diesen Vers, er sagte, das ist das Programm, the program of the disciples expressed in these words. Das Programm der Jünger ist in diesen Worten ausgedrückt, folge mir. Das ist es, das ist ein Muss. Für mein Leben, das ist ein Muss für dein Leben. Wenn du die Nähe Jesu suchst, wenn du in seiner Gegenwart sein möchtest, musst du dir klar werden, wem du begegnest. Sonst wirst du bitter enttäuscht werden, wie so viele enttäuscht sind, und du wirst nicht in seiner Nähe bleiben können. Aber wenn du dir diese Frage beantwortest, wofür lebe ich, dann kannst du nur eins sagen, ich lebe dafür, dass ich bei Christus bin, hier und in alle Ewigkeit. Dafür lebe ich und für nichts anderes lebe ich. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Denn weil ich begriffen habe, wer Christus ist, deswegen gibt es für mich nur das eine, seine Nähe zu suchen, bei ihm sein zu wollen, nicht von ihm wieder weggehen zu müssen, sondern seine Nähe zu suchen. Aus dieser Frage, wofür du lebst, ergibt sich auch die zweite Frage, wie wir leben auf dieser Welt. Jesus sagt, dass es drei Dinge gibt, was die Nachfolge auszeichnet. Erstens sich verleugnen, zweitens sein Kreuz tragen und drittens ihm, das heißt Jesus, nachfolgen. In diesen Worten kannst du zwei Lebensphilosophien gegenüberstellen. Du kannst sagen, ich lebe für Christus oder ich lebe für mich. Stell das einmal gegenüber, diese Aussage, ich lebe für Christus oder ich lebe für mich. Wer sich die Gemeinde Jesu heute anschaut, wird feststellen, dass wir einer schleichenden Veränderung unterliegen. Man könnte sagen, diese Veränderung lässt sich formulieren in dem Satz: Ich habe ein Recht auf ein Leben, das so und so ist. In vielfältiger Weise wird dieser Satz eigentlich, kommt dieser Satz bei Gläubigen vermehrt vor. Ich habe ein Recht auf ein Leben, das so und so ist. Was steckt dahinter? Und dahinter stecken zwei Sachen. Einmal die Überzeugung, ich habe Recht auf ein glückliches Leben. Auf ein erfülltes Leben. Es gibt ein Buch, das gerade erschienen ist, das heißt, ich möchte wahr und echt leben. Ich kenne das Buch nicht, aber dieser Titel finde ich so bezeichnend. Es gibt heute so viele Gläubige, die sagen, ich möchte wahr und echt leben, möchte ausgefüllt leben, möchte ein geistig erfülltes Leben haben. Ich habe auch ein Recht darauf. Daneben gibt es eine ganze Reihe von anderen Büchern, die uns eine Philosophie mit diesem Ich habe ein Recht darauf zeigen. Ich bezeichne sie so gerne als Problembücher. Ich habe in einem Bücherkatalog mal so 3 Mini-Ratgeber gefunden, 30-Minuten-Ratgeber, die überschrieben sind, kleine Bücher, große Wirkung. Ich möchte einfach mal nur die Titel vorlesen, um zu zeigen, was wir als Gläubige heute als Lebensphilosophie haben. Partnerschaft, gemeinsam sind wir stark. Baustelle Stress, den alltäglichen Ballast bewältigen. Hilfe, ich springe im Dreieck, Umgang mit Schuld und Schuldgefühlen. Sterbehilfe, wie lange ist ein Mensch ein Mensch? Mama, ich brauche ein Handy, Erziehung in der Überflussgesellschaft. Ich will aber Erziehung in der Trotzphase. All diese Bücher, sie mögen gute und weniger gute Ratschläge enthalten, offenbaren sehr häufig aber eine Philosophie. Ich habe auf ein Recht auf ein Leben, das glücklich ist. Und wenn Probleme sind, dann müssen wir sie in den Griff kriegen, damit es letztlich problemlos weitergeht. Wir haben eine ganz bestimmte Vorstellung, wie unser Leben mit Gott sein soll. Was es beinhalten soll und wehe, es beinhaltet es nicht. Dies ist eine vollkommen andere Sichtweise unseres Lebens als die, die Jesus hier bringt. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, wer in meiner Nähe sein will, gibt alle Rechte an sich auf. Er sagt nicht mehr, ich habe ein Recht darauf so und so, sondern sein Leben sieht grundlegend anders aus. Lasst uns diese 3 Dinge sehen, wie dieses Leben aussieht, das in der Nähe Jesu geführt wird. Erstens, Nachfolge heißt sich verleugnen. Wir kennen Petrus, wie er unseren Herrn verleugnete. Ehe der Hahn kräht, wirst du ihm mich 3-mal verleugnen. 3-mal sagte er, ich kenne ihn nicht. Ich kenne Jesus Christus nicht. Ich habe mit ihm nie was zu tun gehabt. Und nach dem 3. Mal ging er hinaus und weinte bitterlich. Im Berufsleben redet man ja manchmal davon, dass die Sekretärin den Chef verleugnet. Mir geht das inzwischen auch immer so, dass ich sage, ich bin jetzt nicht zu sprechen. Und dann haben meine Kollegen, die das Telefon bedienen, auch gesagt, ich soll ja nicht lügen. Da sage ich, nee, ich lüge nicht, sondern ich habe jetzt keine Zeit. Aber diese Philosophie, seinen Chef verleugnen. Er ist jetzt nicht zu sprechen, er ist nicht da. Er hat keine Zeit. Wenn wir wissen wollen, was ist Selbstverleugnung ist, dann überleg dir das. Ich bin nicht mehr da. Kannst du dir das vorstellen, dass du ein Leben führst, in dem du sagst, dafür bin ich nicht mehr zu sprechen. Dafür habe ich keine Zeit. Das ist nicht mehr etwas, was bis zu mir gelangen kann und darf. Sich verleugnen bedeutet letztlich in dieser Haltung zu leben, es gibt nun Dinge, die nicht mehr zu mir durchdringen. Dafür bin ich nicht mehr zu haben. Warum stellt Jesus das an den Anfang der Nachfolge? Weil er uns kennt. In Jesaja 53 heißt es, ein jeder sah auf seinen, wir alle gingen in die Irre und ein jeder sah auf seinen Weg. Der Mensch, der natürliche Mensch, lebt ein Leben des Selbstbezugs, des Ich-Bezugs. Alles, was er tut, ist von diesem einen Gedanken geprägt, ich. Von ich habe ein Recht bis, nützt es mir, habe ich einen Vorteil davon. In unserer Gesellschaft nennt man das so schön Individualismus. Was ist Individualismus? Ich lebe mein Leben, wie es mir gefällt. Das Wort Individuum bedeutet ja Einzelwesen. Es bedeutet, dass jemand für sich lebt, ein einzelnes Leben führt. Mir sagte vor kurzem jemand über eine Gemeinde, unsere Gemeinde besteht aus lauter Inseln. Eine erschreckende Perspektive, wenn wir uns vorstellen, wir sind nur Inseln. Und wenn man eine Gemeinde kennt und nicht nur vor sie steht und vor vielen Gesichtern steht, die man nicht kennt, aber angenommen, man würde vorstehen und man würde sie kennen und man sieht, was für tiefe Gräben, was für breites Wasser sich drumherum ausbreitet. Und man hat wirklich den Eindruck, das ist eine zerklüftete Landschaft. Eine Vereinzelung, eine Vereinsamung, weil der Mensch nur nach sich sieht und auf sich fixiert ist. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du in meiner Nähe bleiben willst, dann ist das Erste, was du lernen musst, zu sagen, es kommen an mich bestimmte Dinge nicht mehr ran, weil ich nicht mehr von Bedeutung bin, weil ich nicht an erster Stelle stehe. Lass uns das an drei Bereichen deines Lebens deutlich machen, was es heißt, sich selbst zu verleugnen. Erstens, dein ganz natürlicher Körper. Gott hat dir einen Leib gegeben, ihn geschaffen. Du kannst in zwei Extreme verfallen. Du kannst ihn übermäßig verachten oder ihm übermäßige Bedeutung zukommen lassen. Es gibt das Extrem und gab das Extrem in der Kirchengeschichte, dass Menschen ihren Körper so verachteten, wie es nicht angemessen ist. Keineswegs aus geistlichen Motiven heraus. Wir wissen aus dem Kolosserbrief in Kolosser 2, Vers 23, dass es Menschen gab, die darin einen Schein der Gottseligkeit entwickelten. In Kolosser 2, Vers 23 heißt es, die zwar einen Schein von Weisheit haben, aber durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Selbstverleugnung bedeutet nicht, dein Leib nicht zu schonen und ihn ins Letzte sogar zu kasteien. Und es gab Mönche, die so weit gingen, dass sie sich selbst umbrachten. Sie haben sich zu Tode gehungert. Paulus sagt hier sehr deutlich, das ist nicht Selbstverleugnung. Das ist nicht Selbstverleugnung. Ganz im Gegenteil, es ist der Selbstbezug, weil du dich um dich selbst drehst. Für mich war es eines der eindrücklichsten Beispiele der Mystikerin Madame Guyon, die ihr Gesicht entstellen ließ, ja, um nur nicht der Eitelkeit zum Opfer zu fallen. Was für eine Torheit. Andererseits sagt die Schrift, wir sollen den Leib nicht übermäßig wertschätzen. In Römer 13, Vers 14 heißt es, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfallt. Was ist dann aber sich selbst verleugnen an seinem Leib? Nun seinem Leib die Bestimmung zukommen lassen, die der Herr ihm gegeben hat, ihn ganz realistisch zu sehen. Gott hat uns hier auf diese Erde gestellt und wir sollen die natürlichen Dinge des Lebens gebrauchen. Aber wir sollen ihn weder verachten noch missachten, sondern für das gebrauchen, wofür uns gegeben ist. Im Bewusstsein dessen, dass er vergänglich ist und dass wir eines Tages einen erneuerten Leib bekommen. Weder positiv noch negativ in den Mittelpunkt rücken, sondern zu sagen, es ist ein Instrument, mit dem wir Gott dienen. Und wir verzichten, wenn es sinnvoll ist, zu verzichten. Aber wir pflegen ihn, wenn es sinnvoll ist, ihn zu pflegen. Wir haben nichts dagegen, dass wir Medikamente nehmen oder versuchen, ihn gesund zu pflegen, wenn es nötig ist. Aber es ist nicht der Mittelpunkt. Ich lebe nicht mehr für meinen Körper. Ich versuche nicht krampfhaft etwas festzuhalten, was nicht festzuhalten ist, wie manche versuchen, den Verfall, wenn der Mensch älter wird, zu vertuschen. Wir wissen, wir haben einen Körper, aber dieser Körper ist dem Tode verfallen. Und wir wissen, dass kein Mensch auf ewig jung und schön und blühend bleibt. Zweitens, den zweiten Bereich deines Lebens, wo du dich selbst verleugnen musst. Der ganz natürliche Bereich deiner Seele. Schau dir an, was Gott dir gegeben hat. An Gaben, an Gefühl, an Fähigkeiten, an Kräften, die er in deine Seele hineingelegt hat. Und mit einem Mal erkennst du, hier ist der Punkt, wo es ohne Bedeutung ist. Es ist nicht mehr an erster Stelle zu setzen. Ich möchte das an zwei Beispielen deutlich machen. Unsere Gaben. Auch hier gibt es zwei Extreme und gab es zwei Extreme in der Gemeinde Jesu. Die einen sagten, Selbstverleugnung heißt ignorieren, dass wir Gaben haben. Das ist nicht, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, wir sollen erkennen, welche Gaben wir von Gott haben. Also wenn du Intelligenz bist, musst du nicht verleugnen, dass du Intelligenz bist. Wenn du musikalisch bist, musst du nicht verleugnen, dass du musikalisch bist. Wir wissen von Mose, dass er in der Weisheit Ägyptens unterrichtet war. Was musst du aber trotzdem machen? Nun, du darfst dein Vertrauen nicht auf diese Gaben setzen. Wie so viele es tun und ihren Weg danach wählen, weil sie so sind und weil sie diese Gaben haben. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Wie viele Gläubige sind daran gescheitert, dass sie hochmütig werden, weil sie sich stolz waren auf ihre Gedanken und ihre Intelligenz? Sie haben sich davon abhängig gemacht und haben geglaubt, damit vorwärts kommen zu können. Wir wissen von Mose, dass er die Schmach trug. Und er wollte nicht mehr Ägypter genannt werden. Er hatte eine blendende Karriere als Sohn des Pharaos vor sich. Unterwiesen in aller Weisheit der Welt. In einer Weisheit, für die die ganze Welt Ägypten beneidete. Und doch kam es an einen Punkt, wo er sagte, das ist nicht das Letzte, wofür ich lebe. Und der zweite Bereich, wo es deutlich wird in unserer Seele, dass wir uns verleugnen, schau deine Gefühle an. Was für ein Wesen bist du, der geprägt davon ist von Freude und Schmerz, von Lust und Unlust. Das soll nicht mehr zählen, dass du davon getrieben wirst? Jawohl. Denn wenn du Jesus nachfolgst, zählt nicht mehr, was du fühlst, sondern wo du bist. Nämlich, dass du in der Nähe Jesu bist. Du magst Schmerz empfinden, Traurigkeit empfinden, aber es ist kein Grund, dich aus der Gemeinde Jesu zurückzuziehen. Du magst es empfinden, dass du sagst, ich kann nicht mehr. Aber du bist in der Nähe Jesu. Und mit einem Mal zählt es nicht mehr, dass du sagst, darauf höre ich. Das ist sich selbst verleugnen. Zu sagen, diese Dinge sind nicht mehr, kommen nicht mehr zu mir und bestimmen mich letztlich. Und nun lasst uns noch den dritten Bereich anschauen, der die Selbstverleugnung betrifft. Der geistliche Bereich. Paulus sagt im Philipperbrief im dritten Kapitel in Vers 7, was mir aber Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Auch in der Gemeinde Jesu, auch in einem täglichen Glaubensleben wirst du dich verleugnen müssen. Denn unsere Sünde ist so subtil, dass wenn sie uns bei dem einen nicht fangen kann, sie uns woanders versucht zu fangen. Und wo wäre es wichtiger, uns zu fangen, als im geistlichen Bereich? indem wir anfangen, uns über unser geistliches Ich, über unser frommes Ich, unsere Gedanken zu machen und zu sagen, das ist es wert. Erinnerst du dich, was für eine Not unser Herr mit seinen Jüngern hatte? Dass sie nichts Besseres zu tun hatten, als sich geistlich die Frage zu stellen, wer von uns ist der Größte? Da geht es um etwas Geistliches. Sie wollten nicht sagen, wer ist der größte Fischer? Wer hat die meisten Fische gefangen? Sondern wer ist der größte Jünger? Sie waren damit beschäftigt, sich in den Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, es geht um mich. Ich bin der große geistliche Jünger. Unser Herr sagt, stellt ja das Kind in seiner Mitte und sagt, schaut an, da ist wahre Größe vorhanden. Weißt du noch darum, dass du letztlich geistlich ohne Bedeutung bist? Was glaubst du, dass du in dieser Gemeinde darstellst? Wie wichtig bist du? Kann es dem Herrn nicht gefallen, dich morgen aus dieser Gemeinde abzuberufen? Kann es dem Herrn gefallen, dich morgen aufs Krankenlager zu legen und du kannst dem Herrn hier nicht mehr so dienen, wie du es gewohnt warst zu dienen? Wir müssen Abschied davon zu nehmen, dass das geistliche Leben von uns abhängig ist. Sich verleugnen heißt, sich realistisch zu sehen. Und realistisch sich zu sehen heißt, dass der Herr uns gebrauchen möchte mit allen Gaben, die wir haben, auch im Geistlichen. Und dass wir, so hat es ein Engländer mal ausgedrückt, Oliver Cromwell, dass du unsterblich bist, solange du hier einen Auftrag hast. Aber es ist so, nicht der Herr ist von dir abhängig, sondern du bist vom Herrn abhängig. Und das ist fundamental. Es gibt heute so viele Bücher, die beschreiben den Gläubigen so, als wenn der Herr von ihnen abhängig wäre. Ganz gewiss nicht. Es ist eine merkwürdige Verkehrung, wenn wir so denken. Lass uns damit zu dem zweiten Punkt kommen, was es heißt, nachzufolgen. Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Nun, das Kreuz auf sich nehmen ist ein bildlicher Ausdruck, der den Römern ganz vertraut war. Jemand, der hingerichtet wurde, am Kreuz genagelt wurde, der musste auch noch das Werkzeug dessen, an dem er hingerichtet wurde, meistens zur Hinrichtungsstätte tragen. Am eindrücklichsten wird es ja bei unserem Herrn geschildert, wie er unter dieser Last sogar zusammenbrach und jemand anders das Kreuz tragen musste. Wenn unser Herr sagt, dass die Nachfolge aus dem Kreuz besteht, was bedeutet das? Lasst mich ein Wort von Scrivers lesen, um deutlich zu machen, was dieses Kreuz ist in deinem Leben. Ich hoffe, ihr könnt den Worten, die etwas älter sind, sie sind aus dem 18. Jahrhundert, klar folgen. Weil er selbst, der süße Heiland, nach dem Rat und Willen Gottes den Tod des Kreuzes erlitten und sein Kreuz, als er ausgeführt wurde, selbst getragen hat, so hat er gut befunden, die Trübsal seiner Gläubigen und Heiligen, welche ihnen von Gott aufgelegt werden, ein Kreuz zu nennen. Nicht nur darum, dass er anzeige, es werden nicht geringe und schlechte Widerwärtigkeiten sein, die ihnen begegnen werden, wie das Kreuz der allerschmählichste und schmerzlichste Todesart bei den Römern war, sondern verörderst zu dem Ende, dass er in alle Trübsal seinen Nachfolgern und Liebhabern zuwider sein, alle Trübsal möchte süß, herrlich, rühmlich und angenehm machen. Das Kreuz ist das, was der Herr uns an Not, an Trübsal auferlegt. Schaust du in deinem Leben hinein unter dem Aspekt, dass es Dinge gibt, die Gott dir auferlegt. Das hat Gott mir an Not zugedacht. Es ist ein befremdlicher Gedanke, den wir gar nicht mehr denken wollen. Wir sehen Not immer nur unter dem Aspekt, wie werde ich das los? Wie eine Krankheit, wie ein Schnupfen. Und jetzt muss ich das Medikament schlucken und schon ist es weg. Und eigentlich betrügen wir uns selbst, weil es gibt so vieles, was gar nicht so schnell wegkriegbar ist. Es gibt auch so vieles, selbst wenn wir uns bemühen und redlich darum nachstreben, eine Not bleibt. Lass dir drei Dinge dabei deutlich werden. Unser Herr sagt, wenn jemand in der Nähe Jesu ist, wird er ein Kreuz haben. Das heißt, jeder Christ wird sein Kreuz tragen. Du magst manchmal deinen Nachbarn betrachten unter dem Aspekt, ach, wenn es mir so gut gehen würde wie ihm. Wenn es mir doch so leicht fallen würde als Gläubiger wie ihm, dann hast du nicht begriffen, dass du wahrscheinlich vieles aus dem Leben deines Bruders und deiner Schwester gar nicht siehst. Manche verborgene Not, manche verborgene Leid des Herzens. Unser Herr sagt, jeder wird eine Not, eine Last tragen, wenn er wahrhaftig gläubig ist. Wenn das so ist, dann ist auch unsere Philosophie, unter der wir Gläubige beurteilen, falsch. Manchmal ist es ja so, dass wir beurteilen, wem es gut und nicht gut geht, unter dem Aspekt des Erfolgs. Wir übertragen das Geschäftsmodell der Wirtschaft auf die Gemeinde Jesu. Und in der Wirtschaft gilt ein Prinzip. Der Erfolgreiche hat immer Recht und ist gut. Ein erfolgreicher Geschäftsmann ist jemand, der Geld hat, der Wohlstand hat, wo man sehen kann, wie es bergauf geht. Der erfolgreiche Christ ist jemand, der keine Probleme hat, der immer glücklich ist und wo man sonst auch nichts Auffälliges wahrnimmt, oder? Nein. Unser Herr sagt, wenn wir ehrlich zu uns sind, wenn wir ehrlich in der Gemeinde Jesu sind, müssten wir eine Gemeinde sein, wo sichtbar wird, wie viel wir tragen müssen, wie viel Not der Herr hineintut. Und wir müssen vieles begreifen als etwas, was der Herr uns zugedacht hat. Als etwas, wo wir sicherlich hier und da überlegen müssen, wie wir wieder hier rauskommen. Aber doch begreifen als etwas, was der Herr uns zugedacht hat. Jeder deiner Nachbarn trägt sein Kreuz. Auch du wirst dein Kreuz tragen, wenn du gläubig bist. Das Zweite, was dazugehört, ist die Tatsache, dass offensichtlich unser Herr es als ein wesentliches Mittel gebraucht, um uns ihm näher zu ziehen. Warum all das? Warum die Not? Wenn wir sagen, dass Jesus der gute Hirte ist, dann müssen wir es dem guten Hirten überlassen, zu wissen, was für uns gut ist. Und es wird keinen geben, der dich so kennt wie der Herr selber. Und was sieht er an dir? Was sieht er an mir? Nun, ein Mensch, der von der Sünde verdorben ist. Dass selbst da, wo er schon neues Leben geschaffen hat, es doch noch so viel Schlacke, so viel Asche und Dreck gibt. Wo Petrus sagt im Petrusbrief, dass die Verfolgung dazu dient, dass euer Glaube umso kostbarer erfunden wird, weil durch diese Betrübnis, durch die Trübsal die Schlacke herausgeschmolzen wird. Was musste Hiob erkennen, was an Sünde noch in seinem Herzen ist, an Rebellion gegenüber seinem Schöpfer? Und es wurde in der Not sichtbar, dass er am Ende sagen musste, wer bin ich, dass ich Gott anklage, dass ich ihm Fragen stelle. Gott hat wesentliche Mittel in unserem Leben eingeplant, damit unser Glaube kostbar erfunden werde. Seine Nähe führt nicht aus aller Not heraus, sondern zum Teil direkt in die Not hinein. Aber nicht zu unserem Verderben, sondern zu unserem Heil. Er führt uns in die Nähe, um uns noch näher an ihn zu ziehen. Und noch ein drittes und letztes ist wichtig, dass wir das Kreuz auf uns nehmen. Wir müssen Ja sagen zu den Wegen Gottes in unserem Leben. Ich habe viel in den letzten Monaten aus diesem Buch von Scrivers gelesen. Das hat mich ganz neu ins Nachdenken gebracht. Nur wenn man die Predigten Titel liest, wie sein Denken ist, er hat den vierten Teil überschrieben mit vom Kreuz der Gläubigen. Und dann ist die dritte Predigt zum Beispiel von der Langwierigkeit des Kreuzes. Vierte Predigt, von dem heimlichen Kreuz und Anliegen der gläubigen Seelen. Fünfte Predigt, von der gläubigen Seele Schwermut und Traurigkeit, damit sie zuweilen von Gott heimgesucht wird. Sechste Predigt, von den Sorgen der Gläubigen. Siebte Predigt, von dem Kreuz der Armut. Erstens für Armgeborene, zweitens für durch Unglücksfälle Verarmte. Und dann geht's weiter. Für arme Kinder fromme Eltern, für den von Schulden gedrückten, für verschämte Arme, für hochbetagte Arme. Dann von dem Kreuz geistiger und körperlicher Schwäche, für einfältige, für leiblich Kranke. Von dem Kreuz in der Ehe, die Sorge wegen einer ungeratenen Ehe, wegen unfruchtbarer Ehe, wegen absterbender Kinder, wegen gebrechlicher Kinder, wegen ungeratener Kinder. Vom Kreuz im bürgerlichen Leben, Sorge wegen zu harter Obrigkeit, Sorge wegen verworrener Rechtshändel, Sorge wegen der Weltfeindschaft. Er geht das Leben durch, den Alltag durch und sagt, hier ist unser Kreuz. Hier ist unsere Last, die Gott uns aufbürdet, um ihm nachzufolgen. Sagst du ja zu dem Kreuz in deinem Leben? Lass uns damit zum Schluss noch dieses dritte sehen, was unser Herr unter Nachfolge versteht. Nachfolge heißt ihm nachfolgen. Es ist unter zwei Aspekten zu sehen. Zum einen wissen wir aus dem Petrusbrief, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. Das Leben Jesu ist unser Vorbild. Es ist aber noch etwas Zweites, ganz Wesentliches damit gemeint, nämlich es bedeutet, das zum Zentrum seines Denkens und Handelns zu machen, ich folge ihm. Während des Zweiten Weltkrieges hatte Hitler einen Minister berufen, Albert Speer, zum Reichskriegsminister. Er hat ihm die Aufgabe gestellt, dass die deutsche Wirtschaft so umzuformen, dass sie den Krieg durchsteht. Es war zwar alles etwas wahnwitzig, aber dieser Kriegsminister hat es geschafft, die gesamte Wirtschaft umzustellen und auf den Krieg einzustellen. Und es wird von ihm eins berichtet, dass er sich, als er Minister wurde, einen Stempel anfertigen ließ. Auf diesem Stempel stand nur eine kleine Bemerkung drauf. Nicht kriegsentscheidend. Nicht kriegsentscheidend. Nun, was macht er, wenn ein Antrag kam, ich möchte das und das, dann prüfte er und sagte, nö, nicht kriegsentscheidend, Stempel drauf, abgelehnt. Er hat den Krieg damit, glaube ich, gut 2 Jahre verlängert, weil er die Wirtschaft komplett umgestellt hat, gegen den Widerstand etlicher Leute. Wenn wir Jesus nachfolgen, da können wir ja uns eine lange Latte von Gesetzen und Geboten erstellen. Und immer wieder prüfen und immer weiter und weiter ausfeilen. Wir können sie aber auch ganz einfach machen, indem wir diesen Satz uns vor Augen halten, nicht kriegsentscheidend. Oder anders ausgedrückt, wenn ich das tue, komme ich damit näher zu Jesus oder weiter von ihm weg? Führt es mich zu ihm hin oder von ihm fern? Das ist für uns das Kriegsentscheidende. Es gibt in unserer Gesellschaft so vieles, was uns faszinieren kann, was uns verzaubern kann. Und am Ende der Tage werden wir uns fragen, womit haben wir unsere Zeit, unser Geld und alles das, was wir haben, zugebracht? Da müssen wir uns fragen, ja, wir haben eins nicht bedacht, was ist kriegsentscheidend? Nämlich das, dass wir bei Jesus sind. Wenn du die Wahl hast, zwischen 2 Wegen, um nochmal auf das Anfangsbild zurückzukommen, wählst du unter dem Aspekt, ja, wenn ich das tue, dann ist das etwas, was mich näher zu Jesus bringt. Dann folge ich ihm. Die Liebe zu ihm ist die Triebkraft all dessen, was dich prägt. Wie viele haben nur die Furcht zur Triebkraft oder die Angst, von anderen gesehen zu werden, von anderen Vorschriften befolgen zu müssen. Wir sollen nicht Vorschriften befolgen, weil andere es uns sagen. Das soll nicht die Triebkraft sein. Die Triebkraft sollte sein, ich möchte Jesus folgen. Denn was anderes sollte uns prägen als die Erkenntnis dessen, dass der, der alles für uns gegeben hat, auch der ist, der es wert ist, nahe bei ihm zu sein. Ich möchte am Schluss dieses ersten Teils sagen, dir diese Frage stellen. Wofür lebst du und wie lebst du in unserer Zeit? Wofür lebst du? Schau dir den Hirten an, der bei seiner Herde ist, und sagst, es gibt für mich nichts Schöneres als dieses Bild, dass unser Herr nahe bei mir ist. Dafür lebe ich. Dafür lebe ich hier schon auf Erden, dass er nahe bei mir ist, dass er mich nicht eine Sekunde verlässt. Und ich lebe dafür in dem Bewusstsein, dass es noch ganz anders sein wird, wenn ich vor ihn treten werde und dieser sündige Leib von aller Sünde gereinigt, von aller Sünde befreit, erneuert ist und ich vor ihm stehen darf und ihn anbeten darf. Dafür lebe ich. Denn es gibt nichts auf dieser Welt, was das ersetzen kann, als nahe bei Jesus zu sein. Bedenke aber auch, wie du lebst, dass die Nähe unseres Herrn bedeutet, zu sagen, mein Leben hat sich verändert, das Zentrum bin nicht mehr ich. Das Leben ist nicht leichter geworden, sondern ganz im Gegenteil. Es mag vieles geben, was sehr, sehr schwer ist. Und es mag unendliche Not kommen. Not, die du nicht ändern kannst und nicht ausweichen kannst. Aber du kannst gewiss sein, es ist ein Kreuz, das dein liebender Gott dir zugedacht hat. Das nicht von Zufall, nicht von Feinden, sondern etwas ist, was Gott selber dir zugedacht hat. Und denke bitte darüber nach, dass das Kreuz, das Jesus dir zugedacht hat, nichts ist im Vergleich zu dem Kreuz, das er selber getragen hat, das ihn in die Ferne des Vaters geführt hat, sodass er voller Verzweiflung rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und bedenke drittens, wie du lebst, dass unser Leben ein Leben zu Christus hin ist. Wie schrecklich wäre es, wenn wir eine Frömmigkeit haben, die uns Jesus gleichgültig sein lässt. Wenn wir es eines Tages feststellen, es war alles so schön und nett, aber mit Jesus hat es nichts zu tun. Zu Jesus kommen, ihm nachfolgen. Was Herrlicheres gibt es?